mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio.
Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen. Das ist eine neue Ausgabe mit den Waffeln einer Frau. Clemens, mein Podcast-Producer und ich, wir sind heute Zeugen geworden des German Dreams. Denn diesen German Dream hat Eco Fresh, ehemals Rapper, heute Schauspieler, voll erlebt. Warum hat es bei uns eigentlich nicht geklappt?
Naja, ich glaub,
er konnte
schon,
den German Dream so schön leben. Er konnte alles umsetzen, was er sich nie zu träumen gewagt hatte.
Wahnsinn. Ist aber auch, darf ich das sagen, für so einen Rapper wahnsinnig sympathisch, sehr reflektiert, aber auch ein bisschen Familie, Kind, alles in Ordnung, auch so ein bisschen älter und spießiger geworden.
Na klar, aber ist es nicht überall so? Die fangen alle an mit, ich fahr großes Auto und ich trage Designerklamotten und am Ende dann natürlich Neubausiedlung. Er sagt selber, irgendwie großer Bildschirm und die Frau kriegt einen Gucci-Gürtel und dann sind alle happy. Aber ich glaube, er geht weit darüber hinaus. Ja. Er ist nämlich jetzt auf dem Wege, ein guter Schauspieler zu werden. Und ich glaube, der ist richtig cool. Ich fand den so nett, weil ich glaube, der nimmt extrem auch junge Menschen so unter seine Fittiche. Er arbeitet ja viel als Produzent, inzwischen auch oft in zweiter Reihe. Und inzwischen gibt er denen, glaube ich, die richtigen Dinge mit auf den Weg.
Das könnte sein. Und was ich mitgenommen habe, einfach so für die Zukunft, es ist gar nicht von Nachteil, wenn man sich den eigenen Namen auf den Körper tätowieren lässt. Es gibt Situationen, wo das ein Vorteil sein kann.
Oh, und ich habe ja einen sehr langen Namen, aber ich hätte so viel Platz. Ich könnte meine Adresse, meine Sozialversicherungsnummer und auch die Geburtsdaten meiner Eltern, ich würde alles unterbringen auf meiner Brust.
Denk doch mal drüber nach, das ist jetzt ein neuer Promi-Trend.
Ja, ich denke drüber nach. Währenddessen hören wir uns einfach diese Folge an. Heute mit den Waffeln einer Frau mit Eco Fresh. Ladies and Gentlemen, wir mussten heute etwas auf ihn warten. Er hatte noch einiges zu tun, aber jetzt ist er in der Leitung und er sieht gut aus. Wir kennen uns nicht. Bei uns ist heute Rapper und Schauspieler Eco Fresh. Eco Fresh, Eco Fresh.
Das Kompliment kann ich nur zurückgeben, ey, du siehst wunderbar aus. An einem Montagmorgen komme ich zu spät zu einem Gespräch mit dir. Wie blöd muss ich sein vor dem Herrn? Es tut mir sehr leid. Ich habe wirklich eine gute Entschuldigung, ja. Und die habe ich auch schon vorgetragen. Könnt ihr mir glauben, Leute, ja? Es tut mir sehr, sehr leid nochmals. Das ist normal gar nicht meine Art.
Macht alles gar nichts. Wir freuen uns wahnsinnig, dass du da bist und ich habe mit großer Begeisterung etwas gelesen, worum ich dich ein bisschen beneide. Du machst Werbung für Ayran.
Magst du Ayran?
Oh, ich liebe Ayran. Ich finde das eins der tollsten Produkte, was ich mir nur vorstellen kann.
Ich liebe auch Ayran. Es ist einfach gesund, es ist erfrischend und es ist sättigend. Und vor allen Dingen, du weißt ja, wir Menschen mit türkischem Migrationshintergrund, aber auch alle, lieben ja türkisches Essen. Und nach dem türkischen Essen ist das so schön neutralisierend, dann kannst du gleich wieder deinen Tag weiter nach.
Und mit neutralisierend meinst du, dass es den Knoblauchgeruch etwas nimmt?
Ja,
ich glaube, bei der Art, wie ich Knoblauch esse, helfen auch 4 Liter Ayran nichts.
Oder die Schärfe manchmal auch, ja.
Ah ja, deswegen. Also das heißt, das ist wirklich Teil der türkischen, sag ich mal, Esstradition, dass man joghurthaltige Dinge trinkt, um die Schärfe zu reduzieren.
Ja, und Ayran ist eigentlich total einfach. Es ist einfach Joghurt, Wasser und Salz. Aber die richtige Mischung macht's und die richtige Dosis natürlich. Das ist weitergegeben worden, liebe Barbara, von Generation zu Generation. Und jetzt habe ich das mit einem ganz bekannten deutschen Milchhersteller zusammen entwickelt, ja, nach Familienrezept.
Ja, aber genau. So, und du hast nämlich, bei dir ist nämlich ein bisschen mehr Salz drin und deswegen schmeckt das so wahnsinnig gut. Aber ich habe gesehen, wie du dich da richtig, ich hab natürlich auf deinem Instagram-Account geguckt, du hast da richtig, also das war ein richtig großer Aufwand, so dieser Werbespot und wie du da aussiehst und was du anhast, da gab es so ganze Farbpaletten, wo das dann alles mit so Lookbooks und so, das hat mir sehr gut gefallen.
Ich danke dir vielmals. Du, Rappen ist nicht das Ende der Fahnenstange. Wir müssen ein bisschen weiter, wir müssen ein bisschen unser Mindset öffnen, ja, und denken, ey, man kann ja nicht nur in eine Schublade rein. Und wie auch meistens haben uns die Amerikaner da einiges vorgemacht, wo die Rapper ja diverse Produkte rausbringen oder entwickeln und so ihren Einfluss auf die Gesellschaft weiter ausbauen, ja.
Ja, klar. Und ich meine, wenn man schon mal die Gelegenheit dazu hat, so viele unterschiedliche Sachen zu machen, das finde ich ja auch in meinem Job so toll. Ich kann so viele tolle Sachen ausprobieren. Ich kann schauspielern, ich kann das, ich kann Radio machen, ich kann eine Zeitschrift machen, ich kann irgendwie Produkte entwickeln, die mir gefallen. Warum sollte man es nicht machen? Aber das stimmt schon, es ist nicht so in Deutschland noch nicht so richtig angekommen manchmal. Oder die Deutschen sagen so, der soll jetzt mal das machen, was er kann.
Das hast du jetzt gesagt. Aber ich beobachte das auch. Ja, ich glaube, man muss da durch gewisse Türen gehen. Ich danke dir hier mal an dieser Stelle für diese Pioniersarbeit, ja, dass man mal auch anderen Leuten mal zeigt, ey, man hat mehr auf dem Kasten und man kann vieles machen. Ich bin ja überzeugt, dass die Theorie richtig ist, dass die Leute, die so etwas machen und sich breit aufstellen, die einzigen werden, die auf lange Sicht überleben werden.
Ja klar, weil wenn mal eine Sache wegfällt, läuft die andere weiter. Wenn jetzt, sage ich mal, also wenn du das jetzt noch ausbaust und du dir überlegst, welches Produkt würdest du noch bewerben? Oder gibt es irgendwas, wo du sagst, boah, da möchte ich mal gerne irgendwie mitmischen?
Das ist eine gute Frage. Ich bin jetzt eigentlich ziemlich zufrieden mit meinem Ayran. Ich finde, das trifft ziemlich genau. Ich kann dir mal eine Story herleiten. Ich habe vieles ausprobiert, auch in der Richtung, und habe gemerkt, man muss irgendwie im Einklang mit dem Produkt sein, damit man das auch nach außen hin strahlen kann. Ja, und ich glaube, Ayran ist so ein Ding, so wie du jetzt auch gerade gesagt hast, hey, das ist doch cool und das passt zu dem, ja. Hoffe ich, dass du das denkst. Ich hoffe, dass die anderen Leute das auch denken. Und was in Zukunft danach kommt, da bin ich mal gespannt. Ey, da muss ich mich inspirieren lassen. Auch natürlich von dir. Ich weiß ja, du hast ja eine Zeitung, du hast eine Sendung und du machst hier den Podcast. Also du bist ja omnipräsent, ja. Und solche Sachen inspirieren mich auch, einfach auch neue Wege zu gehen.
Wir senden einfach auf allen Kanälen. Das ist ganz wichtig, dass man uns auch nicht entkommt. Was sagt deine Familie dazu? Also du bist ja aus einer türkischen Familie tatsächlich, die ja auch schon ewig in Deutschland sind. Aber da sind die doch stolz auf dich. Oder dass du mit einer urdeutschen Firma ein türkisches Produkt zusammen irgendwie bewirbst. Das, mehr geht doch nicht.
Das ist auch irgendwie das bigger picture, was ich sehe. Wenn mich die Leute auch darauf ansprechen, du bist doch Rapper, warum machst du jetzt Werbung für den Ayran? Ich sag, ey, genau das, was du gerade gesagt hast. Da geht's um mehr als das. Es ist eine traditionelle deutsche Firma und die erste Generation Gastarbeiter ist jetzt schon so lange hier und jetzt gibt es die Produkte oder die Leckereien aus dem Kulturkreis bei uns in dem deutschen Supermarkt, ja, und Deutsche mit türkischem Migrations-Background bewerben das, ja, und präsentieren das. Das zeigt einfach, wie weit wir gekommen sind. Und ich sehe da auch immer das größere Bild an der Sache. Und schön, dass du das auch siehst. Da sehe ich, ey, wir sind auf einer Wellenlänge.
Ja, klar. Ich sehe immer das größere Bild. Auch deshalb, weil ich inzwischen eine Brille habe, die sehr stark vergrößert. War das dein Vorhaben? Also ich glaube, als du angefangen hast mit der Musik und als du angefangen hast als Rapper, war ja vielleicht jetzt nicht unbedingt der Hintergrund, dass du gesagt hast, ich will jetzt auch die türkische Kultur irgendwie in Deutschland etablieren. Oder hattest du immer schon sowas im Blick, dass du da sozusagen auch Botschafter so ein bisschen bist?
Nein, hatte ich ehrlich gesagt nicht. Das war ein langer Kampf, auch mit mir selber, weil ich aus dem Hip-Hop-Bereich komme, wo es wirklich um die Hip-Hop-Technik und so weiter geht. Also ich habe mir das immer sehr groß auf meine Agenda geschrieben, das handwerklich gut zu machen damals. Und aber wie ich sage, das ist nicht das Ende der Fahnenstange. Ja, wie oft soll man so eine Rap-Parts schreiben? Man kann die so und so oft schreiben. Ich schreibe die auch immer noch gerne. Aber das ist nicht alles, was ich erreichen wollte. Und es war ein Kampf mit mir selber. Am Anfang habe ich das auch abgelehnt, weil ich dachte, Moment, ich bin doch nicht hier euer Quotentürke. Und habe ja daraus ja dann auch einen Song gemacht. Wie so oft behandle ich solche Themen mit ein bisschen Selbstironie und mit Humor. Ich glaube, so kann man das am besten irgendwie auflösen, dass diese Ungemütlichkeit vielleicht verschwindet. So, ja.
Jetzt hast du gerade gesagt, du wolltest gut rappen, du hast wegen der Technik. Also wie wird man? Es gibt ja ganz viele zu Hause, die sagen, boah, Ecofresh, ich will's auch hinkriegen. Was muss ich machen? Wie kann man das üben schon als Kind? Kann man irgendwie, was muss man sich anhören? Was hast du gemacht, um so gut zu werden?
Ich wollte es ja probieren. Ich sage ja nicht, dass es geklappt hat. Nein, Spaß beiseite. Klar, das kannst du üben, so wie alles andere auf der Welt auch. Ja. Und ich war damals immer sehr gut für mein Alter. Anfang der Nullerjahre habe ich immer gehört, boah, wie alt bist du? Boah, das kann ja nicht wahr sein. Du bist aber gut für dein Alter. Ja, das habe ich ständig gehört. Ich habe mich halt so mega damit beschäftigt und habe Musik aus Amerika konsumiert und ständig gehört und analysiert, wie machen die das da? Und die deutsche Sprache eignete sich ganz gut dafür. Und so habe ich das versucht, erstmal nachzumachen und dann später auf Deutsch irgendwie zu münzen.
Dein erster Rap, den du geschrieben hast, weißt du noch, worüber der ging?
Ja, weiß ich noch. Das war so ein Brief an den Bürgermeister damals. Ich war in Mönchengladbach und habe so einen Brief an den verfasst. So was mich so stört an der Schule und überhaupt. Und da waren auch ein paar Sachen dabei, die auch so diese sozialkritische Note hatten auf jeden Fall. Ja, zwar tief politisch, ja, ein Brief an den Bürgermeister. Siehst du,
also das ist ziemlich cool. Ich dachte, weißt du, heutzutage würde man denken, und wie alt warst du da? 12, oder?
Ja, so 12, 13.
Ja.
Sowas.
Würde man irgendwas mit TikTok und Turnschuhen machen und so. Und du warst richtig politisch. Bist du politisch dann geblieben oder hast du irgendwann doch dich auch auf Autos und Frauen konzentriert in deinen Songs?
Man ist ja nicht perfekt geboren, ja. Und man nimmt auch eine Lernkurve in seinem Leben und so bin ich von gut zu vielleicht ein bisschen wild und später wieder vielleicht zu gut gekommen. Ich weiß es nicht, müssen andere sagen. Aber ich bin auch durch einen Lernprozess gekommen und bin mir der Wichtigkeit meiner Stimme in der Gesellschaft sozusagen später erst bewusst geworden. Auch hier Stichwort Sprecher für türkische Migranten sozusagen. Damit musste ich mich erstmal anfreunden und musste das embracen, wie man jetzt mit Anglizismen sagen könnte.
Und ich glaube, also es geht mir auch manchmal so, wenn Leute dann zu mir sagen, ich habe gehört, du hast das und das gesagt, dann denke ich mir, oh Gott, die hören ja wirklich zu, wenn ich rede, ja. Das ist ja auch was, woran man sich erstmal gewöhnen muss. Siehst du dich als Vorbild? Willst du überhaupt Vorbild sein? Weil also bei mir ist es auch oft so, dass ich sage, ich will eigentlich gar nicht den Leuten sagen, wie sie leben sollen, oder ich will gar nicht mich als Vorzeigeobjekt irgendwie so nehmen.
Ja, unter großem Protest habe ich das dann irgendwann angenommen, ähnlich wie du jetzt, und habe gesagt, ja, aber ich bin gar nicht dazu ausgebildet. Dann ist mir aber aufgefallen, die Leute sehnen sich einfach in gewissen Situationen nach Galionsfiguren. Und das Gleiche wird bei dir auch sein, wenn man sich quasi, wenn eine Frage aufkommt, hier, was würde jetzt hier eine Powerfrau in der Situation machen? Wen fragen wir denn da? Und deswegen kommt man dann vielleicht auf dich. Und das Gleiche ist dann bei mir, ey, was sagen denn jetzt die Deutschtürken dazu? Ja, und dann gucken sie vielleicht, okay, gibt vielleicht ein, zwei Fußballer, aber dann kommen sie auch dann irgendwann auf mich. Ja. Und dann habe ich versucht, das einfach anzunehmen und habe gesagt, nee, dann mache ich es halt und versuche, den bestmöglichen Einfluss zu nehmen. Natürlich ging das durch Stufen, weil erstmal bist du daran interessiert, dich und deine Familie über die Runden zu bringen. Ja? Erstmal so Grundnahrungsmittel. So,
weißt du? Ja, klar.
Und später, wenn das irgendwie geklappt hat, dann denkst du ja, okay, was kann ich jetzt darüber hinaus noch machen?
Bist du ein Anführertyp?
Ich würde sagen ja, aber ich habe immer mit meiner Kreativität gelenkt, so, ja, nicht mit Angst, sondern mit Liebe und mit Ideen.
Nicht mit Angst, ist auch schön.
Das muss ich bei Rappern immer dabei sagen. So,
ja. Ah ja, das stimmt. Also mit Liebe, okay. Und was heißt, wie hast du gelenkt? Also hast du immer viele, ich kenne das von anderen Rappern, wenn wir uns mal treffen bei irgendwelchen Veranstaltungen oder beim Echo oder so, es gibt schon welche, die kommen immer mit sehr großen, schwarz gekleideten, ziemlich düster reinschauenden Jungs, die immer um sie rumstehen. Und ich frage mich, was machen die eigentlich? Der eine, glaube ich, besorgt das Sandwich, der andere reicht das Wasser an, wieder einer hält ein Handtuch und der nächste hat einen Autoschlüssel. Also da, sage ich mal, sind die Aufgaben relativ zweifelhaft verteilt. Hast du auch so Jungs in dieser Zeit um dich rum gehabt?
Ich hatte es in gewisser Zeit, das müsste so Mitte der Nullerjahre gewesen sein, wo ich auch quasi hier die Rap-Sause durchgemacht habe komplett. Aber nee, jetzt habe ich es nicht. Ich bin erwachsen, ich kann auch alleine raus und gehe meine Termine selber machen. Wenn, dann habe ich vielleicht mal einen von der Agentur dabei oder was, ja, aber keine düsteren Jungs. Ja, ich halte das auch hier wieder Thema Beispiel zu sein. Ich halte das für ein ganz schlechtes Beispiel. Ich bin da auch vehement eigentlich dagegen, auch innerhalb der Hip-Hop-Szene. Das wissen auch die Hip-Hopper, haben irgendwann das gefressen und haben mich dann akzeptiert, wie ich bin. Ich bin dagegen, weil ich bin dafür immer eben aus diesem Grund, dass ich das Gefühl habe, dass wir nicht nur Rap repräsentieren, sondern eine ganze Community und eine ganze Schar von Migranten gleichzeitig repräsentieren, muss man die auch dementsprechend ehren, ja, und nicht nur denken, ey, hier, ich bin der Coolste und ich will jetzt für den heutigen Tag mein Ding durchziehen, deswegen nehme ich mir drei starke Kerle, die allen sagen, die sollen das so machen, wie ich das will. Nein, das ist nicht das Ding. Das ist vielleicht für kurze Zeit, für den Tag gedacht ganz gut, aber nicht auf die lange Sicht.
Aber es macht dir auch mal Spaß, Popstar zu spielen. Also jetzt ganz ehrlich, du oder Rapper zu spielen. Ich meine, du hast es voll mitgenommen. Dann ist es auch mal okay, finde ich, eine Zeit lang. Und das sagt mir übrigens jeder. Das hat mir auch Roland Kaiser gesagt. Das erzählen mir alle, die sagen, ich war zwischendurch auch mal ein Arschloch.
Ja. Ja, also das mal durchgemacht zu haben, ist natürlich ein Vorteil, ja. Und dann kannst du später Leuten halt den Tipp geben, so wie ich das jetzt versuche, ja. Ich sage ja, ich bin ja nicht so geboren, aber ich habe, glaube ich, so irgendwie dadurch, dass ich als ein Jugendlicher durch dieses Popstar-Leben schon ging, meinen Wertekatalog dementsprechend verfeinern können. Und heute wende ich den an und versuche den anderen zu zeigen. Ist ja nicht schlimm. Vielleicht können die sich ein paar Sachen daraus nehmen und ein paar Sachen vielleicht doch nicht.
Es gab mal eine Zeit lang, bist du auch deutlich gegen andere Rapper geworden, aus welchen Gründen auch immer. Hat dich ja auch mal die Angst irgendwie begleitet oder hatte man mal Sorge, dass das auch mal irgendwie schlecht ausgeht? Weil ich meine, es ist ja schon eine Szene, in der jetzt auch nicht immer irgendwie rumgefackelt wird. Wir haben es letztens gesehen, fängt auch mal Olli Pocher eine Ohrfeige oder irgendwie so. Also die sprechen schon eine deutliche Sprache. Hast du mal Schiss gehabt zwischendurch?
Ich habe gewiss auch mal an manchen Tagen Schiss gehabt. Eigentlich ist es jetzt so, wenn ich im Nachhinein alles analysiere, ich war sehr jung und ich war sehr gut. Ja, und ich habe gestern noch hier auf dem Sonntag habe ich einen Film geguckt, Amadeus. Und da war auch so ein Typ, da waren so viele Gatekeeper und die wollten den nicht an den Kuchen lassen. Ja, und der konnte das so, das war so leicht für den, diese Sachen zu schreiben. Also ich will das im Gotteswillen nicht vergleichen, nur Mir ging das so leicht von der Hand, diese Rap-Texte zu schreiben, und das wussten viele. Und es ging ziemlich schnell mit mir damals, ja, wenn ich das heute so überdenke, ne, von 0 auf 100. Und das mochten manche Leute nicht, wenn ich das jetzt im Nachhinein betrachte, weil eigentlich habe ich keinem was Böses getan. Ich wollte nur Musik machen. Und ich glaube auch, dass es damals eine andere Art von Verständnis für so eine Gruppendynamik gab. Es gab auch kein Social Media. Also so alle auf einen, wenn ich das heute so überlege, das hätte man nicht durchgehen lassen können nach den heutigen Standards, oder nach dem heutigen Wissen, was wir über Entwicklung haben, über Mobbing, über geistige Entwicklung, über Mental Health und so weiter. Deswegen, aber es sei allen Leuten verziehen. Ich war auch nicht immer ein Kind von Traurigkeit, aber jetzt habe ich meinen Weg gefunden und wer mitmacht, macht mit.
Wann hast du gemerkt, okay, jetzt kann ich meinen eigenen Weg gehen? Am Anfang muss man ja so ein bisschen go with the flow und dann musst du irgendwie gucken, dass du dich da hocharbeitest. Ab wann war der Punkt, wo du gesagt hast, jetzt bin ich unabhängig, jetzt mache ich mein Ding?
Ich glaube, das ist nicht so der eine Punkt. Es haben viele Sachen geholfen. Meine Familie hat zum Beispiel geholfen, dass ich meine eigene Familie gegründet habe, sozusagen. Spätestens seitdem mein Kleiner auf der Welt war, seitdem hat sich einiges auch in meiner Einstellung geändert. Das war so das letzte bisschen so, was mich turnen ließ, so, ja.
Ich habe gelesen über dich, du hast beleuchtete Schubladen.
Ja, die leuchten jetzt in diesem Moment. Woher weißt du das?
Du hast beleuchtete Schubladen, du hast einen Wasserhahn, aus dem Sprudel kommt.
Ja, habe ich, ja.
So, und das jetzt ganz ehrlich, da sagt keiner mehr was. Dann jetzt sind sie ruhig da draußen, hast du es geschafft?
Ich weiß es nicht. Ich bin hier im Neubaugebiet. Ich weiß nicht, ob man das dann geschafft hat. Ich habe auf jeden Fall, ich habe es weiter geschafft, als es vielleicht für mich normal geplant gewesen wäre. Ich war eigentlich auch kein schlechter Schüler. Ich war auf dem Gymnasium. Also irgendwas hätte ich schon gemacht. Ich weiß aber nicht, ob ich es so weit gemacht hätte. Weiß ich nicht. Aber
was hättest du denn gemacht, wenn es nicht geklappt hätte mit dem Rappen? Was ja bei 99,9% der Leute nicht funktioniert.
Ja,
die wollen alle Rapper und Superstar werden und Sprudel und besprudelte Schubladen und beleuchtete Wasserhähne. Aber am Ende klappt es dann ja eben nur bei den wenigsten. Was hättest du gemacht?
Ich weiß es nicht ganz genau. Ich habe vorher nur gejobbt in so einem Skateladen, weil ich war 14, 15 so, ja. Also ich weiß nicht, was ich gemacht hätte. Ich war immer gut in der Schule und irgendwas wäre ich schon geworden, aber wahrscheinlich nicht das, was ich jetzt mache. Ja, stimmt.
Aber wenn du damals irgendwie also dir überlegt hast, okay, wo geht die Reise mit mir hin, hättest du dir vorstellen können, dass du irgendwann so lebst, wie du heute lebst?
Nee, hätte ich niemals träumen können. Apropos träumen, mein Motto ist ja auch der German Dream. Ich sag nicht only in America, ich sag only in Germany, ja, kann einem sowas widerfahren. Und deswegen versuche ich eben dieses Beispiel von mir selber zu erzählen, weil es wichtig ist für andere, die es eben versuchen. Du sagst, so viele versuchen es. Es ist wichtig zu wissen, dass es möglich ist. Das ist ja auch eine Motivation für viele. So, ja.
Aber trotzdem, also ich kann nicht so viel damit anfangen, mit diesem amerikanischen you have to believe in your dreams, just dream, es wird dann irgendwann wahr. Also ich habe immer auch so das Gefühl gehabt, man ist auch ganz schön viel von irgendwelchen Zufällen abhängig.
Es ist eine Mischung natürlich aus Zufällen, Fleiß, Timing, aber dieses gute Timing, das ist ja auch ein Resultat aus enormer Vorbereitung, ja. Das heißt, du kriegst vielleicht ab und zu Schlüsselmomente, wo du einem, keine Ahnung, vorsingen kannst oder was auch immer, ne? Oder im Fernsehen auftreten kannst oder was. Aber du musst ja vorbereitet sein, damit du die Leute überzeugen kannst. Das kann dir keiner wegnehmen. So. Das heißt, es ist auch Fleiß mit dabei, ja. Und es ist auch so, du musst auch irgendwie Networker sein. Du musst auch irgendwie Bock darauf haben, dir diese Möglichkeiten immer und immer wieder zu erschaffen. Also es ist eine Mischkalkulation aus vielem. Liebe Barbara, hast du völlig recht. Was denkst du denn, was es ist?
Ja, also in meinem Fall ist es auf jeden Fall nicht die gute Vorbereitung. Die lasse ich hier mal aus Versehen ausfallen oder die vergesse ich irgendwie. Aber also das heißt, du würdest sagen, dass deine Karriere ist auch wirklich aus Arbeit, aus harter Arbeit entstanden. Wie sieht denn harte Arbeit aus in deinem Fall jetzt?
Es ist, um Gottes Willen, es ist jetzt nicht harte Arbeit, ich bin jetzt nicht auf den Bau gegangen und habe irgendwas geschleppt und deswegen wurde ich entdeckt. Nein. Aber es war harte Denkarbeit, weil ich das, was ich gemacht habe, geliebt habe und mich da rein genördet habe ohne Ende. Ich war einfach ein Nerd. Ich wusste den Background, ich wusste, worum es ging. Ich war total aufgeklärt darüber, ich war auf dem neuesten Stand. Und natürlich hatte ich auch anscheinend ein gewisses Talent dafür, für Worte und für Timing in der Musik oder in den Beats, ja. So, dass es dann gut rüberkam. Also es ist eine Mischung aus vielen Sachen. Und dann kannst du positiv auffallen. Und ich habe ja es ist eine ganz bekannte Geschichte. Ich habe Berliner Rappern, damals noch Underground-Rappern, denen habe ich das vorgerappt und dann haben die mich auf ihr Label getan. Die habe ich zum Beispiel, ich war 15, ich weiß nicht, ob ich, ich glaube, es war mein 16. Geburtstag. Ich habe die gebucht für 800 Mark, dass die nach Mönchengladbach kommen. Ich war im Skateladen am Arbeiten. Ich hatte das Geld nicht. Mein Chef hat mir das vorgestreckt.
Nein.
Ich durfte das dann abarbeiten. Ich habe eine Location gefunden. Ich habe Karten ausgedruckt und die gestempelt damals. Man konnte die dann nicht fälschen, ja. Hab die aus diesem Skateladen heraus, weil da war die, sag ich mal, Hip-Hop-Szene in Mönchengladbach, ging ein und aus. Hab die aus diesem Skateladen heraus verkauft und musste auf meine 300 Leute kommen, damit ich Break-Even war. Hab das gemacht. Überleg mal, mit 15, 16. Ich würde einem 15, 16-Jährigen nicht mal meinen Schlüssel in die Hand geben, so, ja. Aber anscheinend hatte ich so mega Bock drauf und ich wusste, das habe ich mir immer später gesagt, ich wusste irgendwie, dass das denen gefallen würde. Ich hatte meinen Text schon vorbereitet, der war schon in dem Stil, wie die das so veröffentlicht haben. Und und als sie das gehört haben, haben die gesagt, ey, das muss man rausbringen, ja, buchstäblich. Und haben mich nach Berlin eingeladen.
Wahnsinn. Ja, also die waren entscheidend am Anfang. Gibt's irgendjemand in deiner Familie, der dich besonders unterstützt hat? Eine Mama, ein Papa, ein Bruder, irgendjemand, der gesagt hat, jawohl, wir stehen hinter dir? Oder musstest du da ein bisschen mit Gegenwind rechnen?
Natürlich, die Mama, muss ich sagen, dass die, sag ich mal, ein offener Mensch ist und sehr progressiv und nicht so den traditionellen Weg gewählt hat. Deswegen bin ich das letztendlich alles schuldig, weil die hat mir das erlaubt, mit so jungen Jahren, sage ich mal, das Gymnasium zu schmeißen, nach Berlin zu ziehen und zu sagen, ich werde jetzt Rapper. Und das war damals ja noch kein Lebensweg, der...
Ist es heute immer noch nicht. Der gute Junge mit 15 verlässt er das Gymnasium und wird Rapper in Berlin. Ich würde mich einschalten als Mutter, auf jeden Fall.
Die hat mir das irgendwie erlaubt, ja. Und ich meine, die kannte das ein bisschen, weil mein Vater war Künstler, war Kabarettist und auch Musiker in Köln. Und daher kannte die das ein bisschen. Also hat sie sich wahrscheinlich gedacht, ja, das ist halt in dem Jungen drin, ne? Der muss das machen. Und die war aber auch am Weinen. Und dann bin ich trotzdem hingegangen und habe es gemacht.
Und dann, ich finde ja, dass wir bis heute, also es geht mir bis heute fast so, wenn ich einen Erfolg habe oder so, dann denke ich auch so, ach, ich freue mich für meine Eltern, dass die sich keine Sorgen um mich machen müssen. Geht dir das auch immer noch so?
Ja.
Ist doch toll, oder? Dass man, oder irgendwie so im Geist, oder dass man die so mit sich trägt und irgendwie so denkt, siehst du jetzt, das habe ich jetzt für Mama und Papa irgendwie auch ein bisschen gemacht. Also so geht es mir zumindest.
Ja, voll, voll. Ist, das ist sehr emotional, was man in manchen Momenten dann denkt. Dann reflektiert man so auf weiß ich nicht, auf die Anfangszeiten und ja, das, ich weiß gar nicht, das ist sehr emotional, ein sehr emotionales Thema, ja.
Hast du dich bei ihnen oder bei den wichtigen Leuten, die dir so geholfen haben, konntest du dich mal bedanken, auch so bei Dankesreden irgendwie auf der Bühne? Ich danke, da muss man ja immer auch, ne, da ist doch der richtige Moment, wo man das mal einbinden kann.
Ja, schon, so viele Preise habe ich aber leider nicht bekommen.
Ich nehme mich auch nicht.
Komisch, ne?
Ja, wir sind doch ganz vorne, sage ich jetzt mal, ja? Ja. Ich überreiche jede Woche Preise an andere. Ich halte den immer in der Hand, dann denke ich immer, jetzt könnte mal ein Foto entstehen, bevor ich ihn wieder an jemand anderen weitergeben muss.
Ich habe so viele goldene Schallplatten, aber ich habe meistens nur die, wenn ich das für andere geschrieben habe, meine eigenen waren immer kurz davor. Ich habe eine, die von mir selber ist, die anderen sind meistens, als dass ich für andere das geschrieben habe. Sozusagen.
Erzähl mal, für wen? Yvonne Katterfeld, hast du einen super Song gemacht. Da habe ich sofort, wusste ich sofort noch, aber ich konnte gleich mitsingen,
als ich das gelesen habe. Dass du das noch weißt, das ist ja unglaublich. Ich habe auch für ein paar Rapper geschrieben, die Ende der, wie nennt man, die in den 10er Jahren sehr erfolgreich waren. Ja, da habe ich einiges so geschrieben. Cool. Da war ich eher im Hintergrund, sage ich mal. Die Rapper mögen das nicht so gern, wenn man das sagt, weil denen ist das peinlich. Das ist komisch, obwohl das eigentlich die neue Popmusik ist. Aber da sind sie dann doch so stolz, das wollen sie dann nicht zugeben.
Also sie wollen, dass es so wirkt, als hätten sie es selber geschrieben.
Ja, sie wollen zumindest nicht dir diesen Platz einräumen.
Ja, ja, klar. Also, ja.
Aber ist okay. Geld schmeckt.
Sehr gut sogar. Und ein bisschen salzig, bisschen Wasser, bisschen Joghurt. Genau richtig. So schmeckt Geld. So schmeckt unser Geld. Du bist jetzt nicht automatisch der Mann für den Hintergrund geworden. Also du stehst schon auch noch gerne vorne.
Ja. Ja, ich genieße das nicht mehr so logischerweise wie als ich, keine Ahnung, 18 war, 22 war, 25 war. Jetzt ist es mir manchmal unangenehm. Du, aber so ein Preis, da sage ich nicht nein, oder?
Nee, oder?
Gehen, oder? Ja.
Finde ich auch. Und vor allem, jetzt hast du ja, und wir haben vorhin drüber gesprochen, du bist ja jetzt in ein total anderes Fach gewechselt, weil man sagt ja oft, ja, vor der Kamera ist immer irgendwie das Gleiche, aber jetzt in einem Musikvideo rappen oder halt wirklich als Schauspieler arbeiten, das sind schon zwei total unterschiedliche Sachen. Wie bist du für die Schauspielerei entdeckt worden? Musstest du kämpfen oder kam einer auf dich zu?
Ich musste anfangs überhaupt nicht kämpfen. Das lief quasi über meine Bekanntheit, die ich aus der Musik mitgebracht habe. Und da war ich in dem Kinoknaller, Box Office Knaller. Blockbuster.
Ja,
Drei Türken und ein Baby, war ich der dritte Türke sozusagen.
Ach so. Wer war das Baby?
Das Baby war Baby Clara oder so hieß es.
Okay.
Weil sie da einfach, glaube ich, einen bekannten Kerl für haben wollten. So, ja?
Ja.
Aber dann bin ich da reingerutscht und ab dann musste ich wiederum mich da reinfuchsen und mich da schlau machen. Und es hat mir unfassbar Spaß gemacht. Es ist auch zu einer Passion von mir geworden. Und ich muss sagen, heute macht mich das ziemlich an. In der Musik gibt es auch noch so Momente, die einen anmachen. Gibt es so im Jahr so zwei Momente oder so, wo du dieses alte Kribbeln noch kriegst, so. Aber beim Film ist es ein ständiger Rausch irgendwie, weil du so ein Teil eines Teams bist, die an einer großen Sache arbeiten. Und das ist einfach so geil. Darf ich geil sagen hier?
Ja, geil, 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 geil.
Das ist einfach so geil. Es hat einfach so Spaß gemacht. Jetzt gerade kürzlich habe ich das gemacht. Das ist mein größtes Projekt bislang. Und zwar sind es 3 abendfüllende Filme im ersten. Darf ich das hier sagen?
Ja, natürlich. In der ARD Mediathek kann man sogar sagen. Und es heißt Der Glücksspieler.
Genau. Richtig.
Das ist nicht gut. Ich bin sehr gut vorbereitet. Erzähl mir davon.
Es sind 6 Teile in der Mediathek, also 6 45 Minuten. Oder du gehst halt jeden Mittwoch und schaust das in der ARD um 20.15 Uhr. Und das ist schon irgendwie, weiß nicht, ist was für mich was sehr Besonderes. Auch wieder Sprichwort hier, hättest du gedacht, dass du das jemals machst. Sowas hätte ich nie gedacht. Und der Typ, den ich da spiele, ist auch nicht auf mir basierend. Das ist auch immer so etwas, was man dann schnell denkt, hier, ach, der spielt ja eh nur die Rapper und so weiter im Film. Nein, das ist ein türkischer Geschäftsmann, also ist es doch ein bisschen in die Richtung, aber ja, es ist einfach eine Komödie, eine Familienkomödie.
Aber mit einem coolen Inhalt. Ihr kriegt alle, da spielen mehrere Leute mit, ich glaube 6 Protagonisten und jeder kriegt 1 Million oder ihr kriegt alle zusammen, jeder kriegt 1 Million und soll glücklich werden damit, oder?
Ja, ungefähr so. Nee, da kommt ein Opa, es fängt an wie ein Witz, ja, da kommt ein Opa aus der Limousine und nimmt sich 3 Leute, die sich sonst niemals über den Weg gelaufen wären, ja, eine Anwältin, ein ITler und ein, der hat ein Müllunternehmen, ja, Müllmannunternehmen. So, und sagt denen, pass auf, wenn ihr es schafft, innerhalb einem Jahres glücklich Herr zu werden, bekommt ihr von mir 1 Million Euro.
Ach so.
Aber der Clou ist, die dürfen das ihren Familien nicht erzählen und die müssen jeden Freitag, glaube ich, war es, in so eine Selbsthilfegruppe und dann erzählen, wie sie das diese Woche wieder geschafft haben, glücklicher zu werden.
Wie wird man denn glücklicher? Also wenn man das Geld noch nicht hat. Also mit 1 Million auf dem Konto wird man vielleicht augenblicklich glücklicher. Aber ihr müsst ja erstmal was dafür tun, bis ihr das Geld kriegt. Was kann man tun, um glücklicher zu werden?
Meinst du jetzt mich oder meine Rolle?
Ich meine eure Rolle, aber ich meine, das kann man ja auch aufs eigene Leben übertragen.
Ja, die Rolle, da geht natürlich alles drunter und drüber. Der ist ein Chaot, aber total witzig und deswegen hat es auch sehr viel Spaß gemacht, den zu spielen. Ich will da nicht zu viel spoilern. Im richtigen Leben würde ich sagen, ist irgendwie Geld ein Katalysator für vieles. Und ich glaube, wenn du dich im Leben noch nicht gefunden hast, ja, dann macht Geld das noch schlimmer.
Ja, das glaube ich übrigens auch. Auf keinen Fall zu früh Erfolg. Schau dir mal bitte alle jungen Schauspieler an, die mit 15 oder so mega erfolgreich waren. Die sind alle abgestürzt. Das ist einfach nicht gut. Ich glaube, man sollte so vielleicht 30 sein, bevor es richtig, richtig gut läuft.
Ja, wenn du denn weißt, was dich glücklich macht im Leben, ja, weil das Geld kann dir diese Frage nicht beantworten. Nur du kannst dir die beantworten. Wenn du das weißt und dann Geld bekommst, dann kannst du schöne Sachen mit dem Geld anfangen, um noch glücklicher zu werden, ja.
Also 1 Million ist eine ganze Menge. Was würdest du machen, wenn ich dir jetzt heute im Köfferchen 1 Million auf den Tisch stelle?
Was ich mit der bar. Million machen würde? Wow.
Bar, die ist bar. Wow. Also Bargeld allein. Ich würde das erstmal zählen. Ich glaube, ich würde es zählen. Und weißt du, wie ich zählen möchte? Ich möchte so, ich kenne das nur von Leuten, die viel mit Bargeld zu tun haben. Die können so schön zählen und zwar so ganz schnell mit dem Finger. So tick, 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 tick. Wow. Das möchte ich lernen.
Ja, das kann ich auch nicht. Aber was würde ich machen? Ja, bar. Dann wird man wahrscheinlich das erstmal in die Lüfte schmeißen.
So.
Das Erste, was ich machen würde, ist, glaube ich, reisen. Ne?
Aha.
Und
wohin?
Jetzt mal allen sagen, Leute, ich komme wieder, ja, nervt mich nicht.
Ruft mich bitte nicht an, ich bin jetzt erstmal weg. Wo würdest du hinfahren?
Ich würde mit meiner Familie ein bisschen rumreisen. Wahrscheinlich erstmal so Florida für den Kleinen, irgendwie, dass er da irgendwie auf seine Kosten kommt, aber dann auch was für die Eltern. Vielleicht den Kleinen mit Oma und Opa danach schicken und dann mit meiner Frau irgendwas Pärchenmäßiges machen.
Also ich habe was Pärchenmäßiges. Ich kenne Fotos deiner Frau, ich kenne natürlich auch deine Frau. Die sieht gut aus im Bikini, habe ich das Gefühl.
Ja.
Also ich habe das Gefühl, die wartet auch drauf, sich jetzt mal wieder im Bikini präsentieren zu dürfen. Jetzt fährst du mal mit ihr irgendwo, wo man halt so hinfährt, auf die Malediven oder so.
Ja, das könnte man machen.
Ist sie da? Du guckst so rüber.
Nein, die ist nicht da. Die liegt tatsächlich oben im Bett. Die ruht mich auf.
Ja, okay. Also kleiner Bikini muss her und dann fahrt ihr zu zweit mal irgendwo hin.
Ja, also wenn man es kann, dann kann man es. Also ich sehe nicht so gut in Bademode aus, aber meine Frau ja.
Aber du bist eco-fresh, das ist doch scheißegal. Und vor allem hast du eine Tätowierung, wo nochmal dein Name draufsteht auf deiner linken Brust. Du hast dir deinen eigenen Namen auf die Brust tätowieren lassen. War das eine verlorene Wette oder ist es im Rahmen einer, wie soll ich sagen, was ist passiert, dass man sowas
ja,
macht? Immer,
ich darf den ja nicht vergessen, weißt du? Wenn ich
und auch die anderen, die dich nackt sehen, die sollen dich ja auch immer mit Namen ansprechen.
Ich darf den nicht vergessen. Ich war vor kurzem, sage ich, mir ist das aufgefallen, weil da war noch hier Pandemiezeit, aber man durfte schon raus. Ich war mit meinen Lieben im Europapark Rust. ja. Mhm. Man durfte schon rein und es war so toll, weil der Kleine konnte da endlich, du musst dir vorstellen, der kennt nur Pandemie, weil der ist quasi, ne?
Ja. Ja.
So, dann durfte man da rein. Und einen Tag waren wir im Schwimmbad, ne? Da gibt's ein riesen neues Schwimmbad, so. Und der Kleine, der fand das natürlich super, ne? Wir waren so, oh Gott, es ist noch Corona, überall sind Leute, keiner hat eine Maske an und so. Und dann bin ich mit dem halt so eine Runde da gelaufen, was soll ich auch machen, ne? Und da kamen dann welche, ne? Und da meinte der Erste oder die Erste so, ja, da wusste nicht genau, ob sie es sind, aber ich habe sie erkannt, weil es steht auf ihrer Brust drauf.
Es ist wie ein Namensschild.
Und dann meinte die, ja, ich hoffe, ich störe sie nicht, aber wenn es sie stören würde, hätten sie es ja nicht auf die Brust draufgeschrieben. Hat sie gesagt. Ich habe gesagt, ja, hören Sie mal, als ich das draufgeschrieben habe, wusste ich nicht, dass mal alle Leute das kennen werden. So, ja.
Und wenn man irgendwo nackt ist, dann kennen einen die Leute ja auch mit Namen in der Regel. Also insofern, also fürs Schwimmbad im Europapark Russ warst du einfach nicht vorbereitet.
Nee. Also Tattoos sind natürlich so kleinere Jugendsünden und ja, da würde ich das auch dazu zählen. Aber mein Gott, es gehört dazu, zu dem, der ich bin, sag ich mal, ja.
Ja, und sieht auch gut aus, ist schön groß, so ein bisschen, weißt du, und lässt irgendwie trotzdem noch Raum für Fantasie. Aber ich will es jetzt auch nicht schön reden. Es ist, was es ist.
Es ist, ja.
Wir haben ein Spiel. Meine Redaktion hat sich was einfallen lassen für dich. Ich weiß selber nicht, was es ist. Ich lese es dir vor. Lieber Eko, liebe Barbara, ihr seid ja nun beide nicht mehr die Frischesten.
Aha.
Eko baut sogar ein Haus. Man kann schon sagen, ihr seid alt. Dem Ende näher als dem Anfang. Ihr müsst euch langsam mal eurem Alter entsprechend verhalten. Deswegen müssen wir auch mal an die Songtexte von Eko ran. Einige Textzeilen versteht doch keiner über 35. Deshalb bitten wir euch jetzt, die vorgegebenen Zeilen aus Songs von Eko bitte in Erwachsenensprache zu übersetzen. Okay, ihr wisst schon, so, dass es auch der Familienvater im Renault Kangoo versteht. Eure sehr junge Redaktion.
Okay, ich hoffe, du und die Zuschauer, Zuhörer werden kein falsches Bild nach diesem Spiel von mir haben. Dann schieß mal los. Ich bin mal gespannt, was deine Redaktion da rausgesucht hat.
Nein, wir haben voll gut so. also, ey, yo, der GD-Präsident ist wieder in der Bronx. Hier ist man schon mit 16 Dealer oder Stans. Oh, Stans, das ist ein bayerisches Wort.
Stans? Ich glaube, es ist ein kölsches Wort.
Stenz, was ist der Stenz? Das ist so einer, der so nicht so ganz seriös, immer irgendwie, aber irgendwie gut, immer gut drauf, oder?
Du, das ist einer, der ist einfach zu Hause und der kriegt das Geld so nach Hause gebracht. Mehr kann ich darauf nicht eingehen, aber
Und GD-Präsident steht für Ghetto.
Nee, das ist German Dream tatsächlich. Ich habe ja diese Begrifflichkeit German Dream schon benutzt, da war ich, weiß nicht, 16, 17, also ich fand das einfach cool und mein Label habe ich dann so genannt und deswegen war es GD. Heute ist es ja voll politisch so, ja, aber damals war es einfach nur so, ich fand einfach die Story geil, ja, hier wie Puff Daddy zu sein, ich schaffe es von ganz unten nach ganz oben, hör mal, und ich trinke dabei Champagner und alles, ja, das fand ich damals so halt cool und ja, und deswegen habe ich es German Dream genannt.
Das finde ich total gut, kann ich auch sehr gut verstehen. Ich frage mich nur, ich gucke mir jetzt manchmal so diese momentanen Rapper, auch so die Deutschen, übrigens auch die Frauen irgendwie, die ja jetzt da so ins Geschäft irgendwie rein kommen. Und dann denke ich mir, lustig, weil es hat sich überhaupt nichts geändert. Es war schon immer so, um zu zeigen, dass man es geschafft hat, klar, was zeigt man? Große Autos, nackte Frauen, die auf allen Vieren mit dem Louis Vuitton-Tattoo irgendwie am Pool rumliegen und ich habe Louis Vuitton, ich habe Versace, ich habe Gucci, so, ja. Und dann dachte ich mir, es gibt offensichtlich, es ist echt schwer, man kann nicht einen anderen Weg einschlagen, weil um es geschafft haben, heißt einfach Louis Vuitton tragen, sage ich jetzt mal übersetzt, oder?
Ja,
weil man könnte jetzt nicht sagen, ich habe stabiles WLAN, das ist einfach nicht so. Ist viel wichtiger übrigens als Louis Vuitton.
Es ist auch wichtiger, vielleicht ein Eigenheim zu besitzen oder etwas, ja, oder etwas generell zu besitzen. Weil Klamotten sind ja eigentlich, habe ich jetzt nach einer Zeit gelernt, so eine ganz schlechte Wertanlage, so, weil die sind ja quasi, sobald du die hast, weniger als die Hälfte wert. So, ja? Also was machst du damit? Außer Taschen, sagt meine Frau immer. Die bleiben im Wert.
Genau, das wird sie dir auch weiterhin erzählen, diese Geschichte. So, wir kommen zum nächsten Song. Ausschnitt von dir. Freezy Boumaye ist der Booth. Es ist Album 11 und ich zeige jedes Mal Improve, weil man lebt von einem Move. Meine Karriere Bulletproof. Habe als einziger mit dieser Wacken-Szene nichts zu tun, oder?
Ja. Yeah,
okay. Yeah. Was ist Freezy Boumaye?
Freezy Boumaye, also Freezy. Ich bin Freezy, Echo Freezy? Fresh, a.k.a. Freezy. Mich nennen die Leute Freezy, das ist vom Fresh abgewandelt. Und Boumaye ist der laute Ausruf, der Muhammad Ali irgendwie gerufen hat. Ne? Das heißt doch hier, ich kill sie alle. Das ist so ein
super. Ja. Ist der Booth, was heißt ein Booth? Das habe ich noch nie verstanden.
Booth ist das, wo du da gerade drin bist.
Ach, die Box.
Die Box, ja. Die Gesangskabine.
Die, okay, ist in der Booth. Okay, Freezy Boumaye ist in der Booth. Es ist Album 11, ich zeige jedes Mal Improve. Okay, ich werde jedes Mal besser, weil man lebt von seinem Move, meine Karriere Bulletproof. Ich verstehe das alles. Ich bin offensichtlich noch weitaus jünger, als man mir hier in der Redaktion zutraut. Hier, ja, ich bin die Rap-Babs. I got the hook up und du kannst mich callen. In der Schule war ich schon am Ballen?
Ballen.
Heute nennen sie mich Abi, denn sie wissen nichts von Pari-Pari. Pari-Pari ist Geld, ne?
Pari-Pari? Ich weiß selber gerade gar nicht, von wo das ist, aber es hört sich an, als ob es von mir ist, ja.
Ja, es ist aus Master P.
Oh, okay. Ja, ich bin am Ballen, das heißt auch, das heißt eigentlich das, was wir gerade geredet haben, das ist dieses... ja, so angeben oder es läuft sozusagen. Ja, das ist so aus dem Amerikanischen. Ich war immer sehr beeinflusst von amerikanischen Rap, so, ja.
Aber ich finde es gut. Und jetzt sag mal, also nochmal zurück, das liegt ja alles lang zurück, aber es ist trotzdem immer spannend, finde ich, so das erste Mal Geld verdient hast, ja. Was hast du dir gekauft, um zu ballen?
Ja.
Was war so, dass du so gesagt hast, geil, das mache ich jetzt einfach und dann zeige ich es allen, ich habe es geschafft. Mhm. Kannst du dich so an ein Produkt erinnern, was du dir gekauft hast?
Ich weiß, ich hatte unfassbar viele Schuhe, das weiß ich noch. Also wirklich unfassbar viele. So, ihr wisst nicht, wie viele. Einfach den ganzen Raum voll und das weiß ich. Also ich habe mir damals ziemlich viel aus Klamotten gemacht. Klamotten sind auch immer noch cool. Ich sag nur, immer gediegen, weil gerade diese High-Fashion-Brands, das sollte man sich gut überlegen, man sollte es nicht nur holen, weil man es holen will, sondern wirklich nur, wenn das dich irgendwie ergänzt oder sagst, das ist hier mein Kleidungsstück, so das muss ich haben einfach. Ja, weil es eigentlich, wie gesagt, nur ein Rausch ist, den man sich selber beschert und der hält immer kürzer so und der bleibt nicht lange. Deswegen, also du sprichst mich ja auf die ganz neue Generation an, wenn ich die sehe auf Instagram und so weiter, dann weiß ich schon mal, okay, guck mal, der steht neben den Leuten, die werden wahrscheinlich irgendwann nicht mehr neben dem stehen, dann hat er das und das, da hat er schon seinen ersten Vorschuss für ausgegeben, dann denke ich schon mal, okay, muss er sein nächstes Album machen, davon muss er dann die Steuern da drauf bezahlen.
Oh, wenn die Steuern ins Spiel kommen, dann wird's immer schwierig, sage ich mal, für den normalen deutschen Interpreten, weil dieses mit den 50% zurückgelegt haben, weil man das dann später ans Finanzamt zahlt, das haben ja viele sich nicht notiert.
Ja.
Da gerät dann schnell alles in Unordnung.
Du, das würde einem auch, das muss ich auch aus, weiß ich aus erster Hand, das wird einem halt auch nicht beigebracht, auch nicht in der Schule und das ist keine Ausrede, aber wenn es dann einem dann doch passiert, dass du mit 18 irgendwie voll durch die Decke gehst und das keiner in deiner Familie jemals gemacht hat und eine Selbstständigkeit gemacht hat, da kann da schon einiges schief gehen. Aber es ist Einstellungssache, ob du das wieder hinkriegst und ja, ich versuche halt, wie gesagt, ein gutes Beispiel zu geben, wenn ich die Jungs und Mädels sehe, wenn die mich nach Tipps fragen, kann ich die gerne geben und ansonsten, ja, hoffe ich das Beste für alle.
Ja, und es ist interessant, dass man eigentlich seinen Kindern ja fast was an, also ich bringe meinen Kindern was ganz anderes bei und als das, was im Prinzip, sage ich mal, und ich könnte mir vorstellen, dass du dich da auch, da sagst du ja auch, geändert hast. Ich sag meinen Kindern immer, man muss sich nicht alles kaufen, was man sich leisten kann. Man redet überhaupt nicht drüber, was man hat. Wir zeigen nicht irgendwelche Marken oben auf dem T-Shirt und so, mal abgesehen davon, dass wir sie auch gar nicht kaufen. Wenn man nicht so, sage ich mal, sich das selbst erarbeitet hat, darf man das gar nicht anhaben und so, ja. Also wie so, letztens hat so ein netter Basketballer, der hat gesagt, nicht wir sind reich, hat er so sein in der Familie gesagt, ich bin reich. Das finde ich auch sehr lustig, weil ja immer so, nicht, dass dann die Kinder noch auf die Idee kommen, irgendwie da irgendwas rumzuerzählen. Ja, ich finde, man muss denen schon ganz klar sagen, das hat mit euch wirklich gar nichts zu tun und wir halten mal schön die Füße still.
Sehr vorbildlich und genauso handhabe ich das hier auch. Der Kleine ist jetzt noch ein bisschen zu klein. dem kann man fast nichts abschlagen. Wenn er also ein Spielzeug will, das ist immer sehr kritisch hier. Das wird immer sehr kritisch diskutiert. Und ja, der hat nämlich sehr viel und der hat eine große Sammlung. Und ich glaube, die Mischung macht's und ich glaube, je nach Situation musst du da mal schauen. Aber diese Einstellung von dem Basketballer teile ich genauso.
Ja, also wo hast du deine Frau kennengelernt? Die ist ja eine Bombe, ja. Also die, da waren ja sicher auch noch andere interessiert. Wie hast du es und wo hast du es klar gemacht?
Ich weiß, ich sehe nicht so aus, Barbara, aber ich habe Charisma und ich konnte sie in meinen Bann ziehen, weißt du?
Ja,
und
klar.
Ich konnte dadurch viel wettmachen, was das Aussehen betraf. Und ich habe einfach eine coole Art, weißt du?
Ja, ja, klar. Nein, Spaß. Hat sie dich deswegen oder trotzdem geheiratet?
Die hat mich trotz meiner Art genommen. Nein, die ist einfach cool und die hat auch mehr drauf als nur ihr Aussehen, muss ich sagen. Das, wer das wissen möchte, kann dir natürlich gerne folgen. Ist auch eine, die sehr aktiv ist in ihren Bereichen und gerade auch im was das Thema häusliche Gewalt und Frauenempowerment betrifft, ist sie jemand, der sich da deutlich einsetzt und deutliche Worte findet. Die hat auch einen tollen Auftritt beim Kölner Treff zum Beispiel gehabt. Und um nur das mal hier nebenbei zu sagen. Aber
ja, das ist auch gar nicht so einfach, nämlich als Frau eines bekannten Mannes oder als Mann einer bekannten Frau dann irgendwie so seine Rolle zu finden, oder? Also manche, das füllt ja jeder anders aus. Manche sind total unauffällig und werden gar nicht erwähnt und wieder andere versuchen irgendwie gleichzuziehen. Das ist, glaube ich, ganz schön schwer.
Ja. Ich glaube, jeder hat sein Päckchen mit sich zu tragen und jeder muss irgendwie seine Position in dieser Welt finden. Und das Gleiche ist auch natürlich gilt auch für die Sarah. Und ich glaube, dass sie langsam den Punkt rüberkriegt, den sie vertreten möchte. Und sie kriegt da gutes Feedback. Aber auf die Geschichte zurückzukommen, ich habe sie im Rahmen meiner Arbeit kennengelernt. Die ist da für eine Freundin eingesprungen. Sie hat früher so nebenbei gemodelt, neben ihrem Studium. Und ja, und dann ist sie eingesprungen. Sie dachte, es ist ein Fotoshooting.
Das war ein Videodreh.
War aber mein Videodreh, ja. Aber es war ein cooler Videodreh. Es war nicht so, ich war da schon so geläutert, ja. Also es ist jetzt nicht so, es war jetzt nicht 2005 oder so, ja, sondern es war
ja ein schöner, weil da hätte sie nämlich auf einer Kühlerhaube gelegen und das Auto hätte so gewackelt.
Ich glaube, das hätte sie nicht mitgemacht. Nee, es war ein cooler Videodreh mit Sammy Deluxe zusammen zu einem, einfach so ein Hip-Hop-Fun-Track, so, ja, und das war cool.
Super, also fantastisch. Und ich meine, wie lange seid ihr zusammen? 10 Jahre?
Wir sind jetzt 7 Jahre verheiratet und zusammen 8 Jahre.
Wollt ihr nicht nochmal heiraten? In Weiß habe ich irgendwo gelesen.
Ja, das stimmt.
Alle in Weiß oder nur sie?
Nur sie. Sie hat sich das natürlich immer gewünscht. Und ich muss dir sagen, als wir geheiratet haben, da hatte ich auch nicht diese Möglichkeiten, so eine schöne Feier, zu veranstalten. Und das wollten wir jetzt unbedingt einmal nachholen, solange wir es noch können. Deine Redaktion sagt zwar, wir sind schon an Knocking on Heaven's Door schon fast. So,
ja, genau. So nach deren Einstellung sind wir ja schon, weißt du, das lohnt sich jetzt nicht mehr zu heiraten.
Genau.
Ja? Also, du suchst dir besser auch keine Frau, sondern eine Pflegerin jetzt, eine deutlich jüngere Pflegerin.
Genau, aber wir sehen das ganz anders. Wir denken, es ist jetzt irgendwie Halbzeit, Show und das muss jetzt einmal zelebriert werden.
Ja, das finde ich auch. Und ich finde, man muss eine große Hochzeit feiern mit vielen Leuten. Es muss gar nicht viel kosten, aber ich finde, es müssen einfach alle da sein, weil ich glaube, man bleibt auch länger und besser zusammen, wenn man nicht nur so zu zweit den Deal gemacht hat, sondern wenn man auch mit Zeugen, wirklich, also ich finde das wirklich, wenn man mit Zeugen geheiratet hat und so sagt, wir bekennen uns zueinander und so, dann ist das auch was anderes, wie wenn man einfach nur zu zweit irgendwie, keine Ahnung, was essen geht und dann danach kauft man sich irgendwie einen schicken Ring oder einen Gürtel, einen teuren und sagt dann so, jetzt haben wir es aber. Ich glaube, man muss sich ein bisschen Druck von außen schaffen.
Vor allem, man ist auch so verloren in seinem Ding, weil man die ganze Zeit seine Ziele verfolgt und da vergisst man vielleicht mal das Leben zu zelebrieren einfach, ja. Und,
ja.
Ja, um mal kurze Pause zu machen und sagen, nee, wir wollen uns jetzt heute mal feiern.
Stimmt es, dass du einen eigenen Lieferservice hast?
Ja, wir sind da schon kurz vor der nächsten Stufe in der Startup-Welt und sind kurz vor dem ersten großen Invest. Das ist etwas, was ich gerne machen möchte. Das ist jetzt auf den Anfang unseres Gesprächs zurückzuführen. Ich habe jetzt diverse Erfahrungen gemacht als Testimonial für Marken in Frage zu kommen. Und dann dachte ich mir, was passiert denn, wenn ich von Anfang an dabei bin? Ja.
Ja. Und fährt's dann direkt an die Wand, genau, oder läuft's vielleicht am Ende sogar besser?
Und das wollte ich unbedingt mal ausprobieren. Und dann fingen wir an mit so einem Online-Kiosk. Den haben wir dann weiterentwickelt, weil wir dachten, dass eben auch wie hier der Ayran, weil das einfach zu mir passt, auch als Persönlichkeit und auch etwas ist, wo wir uns auskennen, ja. Mhm. Und wir verbinden jetzt sozusagen den türkischen Laden, so ja. ein bisschen wie so ein Online-Shop deiner großen Lieblings-Supermarktkette.
Oh, das würde ich toll finden. Und dann bringst du mir dann türkische Spezialitäten nach Hause?
Ja. Oh. Also ich bringe dir die sowieso nach Hause, aber...
Ich wollte gerade sagen, du kannst dich schon mal ins Auto setzen. Ja. Ich nehme einmal alles und zwar viel.
Aber für alle Städte ist das so, dass wir uns vorgenommen haben, die türkischen Supermärkte digital zu machen. So, ja? Die gehören ja nicht einer großen Kette an, sondern es sind meistens Familienbetriebe. In jeder Stadt ein anderer oder mehrere andere. Und diese Arbeit, die alle anzusprechen und die alle digital zu machen, das hat noch keiner gemacht. Ja? Aber wir werden das machen, weil wir sind die Richtigen. Wir sprechen beide Sprachen, auch die digitale, auch die, ich meine nicht türkisch und deutsch, sondern die von den digitalen Leuten und vielleicht den Investoren, aber auch die von den Händlern, weil
Analogen.
Wir von da kommen. So, ja. Und der erste Laden war auch der in Köln-Kalk, in dem ich selber früher immer gewesen bin und eingekauft habe.
Ich find's fantastisch. Also pass auf, Freezy. Ich möchte einmal einen großen Becher mit so Joghurt schön scharf und dann scharfe Oliven und dann einfach alles, was dir schmeckt. Was dir schmeckt, schmeckt mir auch.
Und danach ein bisschen Ayran zum Neutralisieren.
Und danach ein bisschen Ayran zum Durchspülen. Ach, wie schön, jetzt habe ich direkt Hunger. vielen, vielen Dank, dass wir so schön reden konnten.
Ich danke dir und nochmals bitte ich um Verzeihung. Ich hätte niemals gedacht, wenn mich einmal gefragt hätte, ja, du wirst die Barbara Schöneberger kennenlernen, dass ich dich, so eine tolle Dame, ja,
Dame?
Hab warten lassen.
Dame, hab Dame gesagt. Ich habe gerade Abi gemacht. Wir sind ungefähr gleich alt. Wir sind eine Generation.
Es tut mir nochmals leid und ich wollte mich bedanken für die coole Plattform hier und für das nette Gespräch.
Ey, es geht so ab jetzt. Bleib am Telefon, die rufen jetzt gleich an, weil die wollen jetzt alle irgendwie, keine Ahnung, die wollen jetzt alle Suschuk oder sonst irgendwas von dir haben. Ich hab's sehr genossen und ich find's wunderbar. Tschüss, alles Gute. Ecofresh. Was für ein netter junger Mann. Mhm. Clemens und ich, wir freuen uns. Wir haben ihn auf den rechten Wege geführt. Ja. Nein, da war er schon vorher. wir haben ganz viele Leute hier im Angebot. Das wollten wir euch einfach nochmal ans Herz legen. Mhm. Auf unserer Plattform für jeden was dabei. Wie viele Interviews haben wir inzwischen?
Ja, wir rennen stark auf die 200 zu.
Oh mein Gott.
Nicht so viele Rapper, aber andere Musiker. Also
nein,
guckt
aber
mal durch.
Für jeden ist was dabei. Einfach mal reinschauen und in der nächsten Woche gibt's eine neue Ausgabe. Ich freue mich. Bis dann. Eure Babsi.
Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio. Das Radio von Barbara Schöneberger. In der Barbaradio-App und im Web. barbaradio.de